Willkommen zu Generationen auf dem Sofa. Ein Podcast von Radio Heatwave.
Und dann fing am 13. Juni 1974 die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland an, die ja dann auch für die deutsche Nationalmannschaft sehr erfolgreich geendet hat, indem wir Weltmeister geworden sind.
Bei mir war meine erste WM 2014. Für Tour 10, da war ich 4, das war noch ein bisschen früh. Also Tour 14, meine erste WM, genauso erfolgreich wie deine erste WM.
Wir sind beide Weltmeister sofort geworden.
Wir sind beide direkt Weltmeister geworden.
Warum halten die da nicht einfach die Uhr an? Das ist ja nun wirklich absehbar, so nach dem Motto, jetzt pfeift er wieder an. Nee, die lassen sie durchlaufen, da gibt es pauschal am Ende 3 Minuten für die Trinkpause drauf und da hat das, was du noch im Spiel so ein bisschen vertändelst.
Ich gucke die Spiele jetzt, ich bin einfach dafür zu sehr fußballverrückt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und denke, boah, geil, endlich wieder WM, sondern mehr denke, ja, schön viel Fußball gucken. Anstatt Sommerpause kann ich weiterhin Fußball gucken. Darüber freue ich mich.
Generationen auf dem Sofa. Und jetzt auf Sofa zu Leon Öste.
Eine neue Folge Generationen auf dem Sofa im Podcast, wo Jung und Alt zusammenkommen. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil es nicht nur wieder Ralf Grote ist, der heute wieder mit dabei ist. Letzte Folge ja auch schon. Sondern wir heute eben nur zu zweit sind und das aus besonderem Grund, denn ihr habt es mit Sicherheit alle mitbekommen, die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, sie findet aktuell statt. Wir haben jetzt knapp eine Woche rum, sind schon viele Spiele passiert, es ist die größte WM jemals und wir haben uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, lasst uns doch einfach mal eine WM-Folge machen, ein WM-Spezial und das machen wir heute ein bisschen anders. Wir zwei reden heute über Fußball.
Das ist eine gute Sache, ja.
Über WM, ich glaube, das passt ganz gut. Ich meine, du bist auch Bayern-Fan, ist das richtig?
Ich bin auch Bayern-Fan und wahrscheinlich hat unser Team gesagt, wenn da schon über die Nationalmannschaft gesprochen wird, dann sollten wir auch zwei Bayern-Fans ans Mikro setzen.
Ich dachte mir tatsächlich, als Simon geschrieben hat, ja, hier der und der und der ist Fußball interessiert, dachte ich, ja komm, aber zwei Bayern-Fans hinsetzen, das passt immer gut. Ist jetzt bei der Nationalmannschaft nicht ganz so entscheidend, aber... Wir haben ja auch die meisten Spieler sind ja vom FC Bayern abgestellt, also von daher.
Ja, und wenn wir über den FC Bayern nur ein bisschen sprechen und über die Nationalmannschaft, das war bei mir letztendlich auch so der Auftakt, wo ich gesagt habe, ja, ab jetzt interessiere ich mich für Fußball.
Wo fing das an? Nationalmannschaft oder Bayern?
Also bei mir fing die Fußballbegeisterung, ich habe immer schon, auch als kleiner Junge, schon immer mit meinem Bruder bei uns in der Einfahrt gespielt, immer so 1:1 und auf der einen Seite war dann die Straße, wenn der Ball auf die Straße rollte, war es ein Tor für meinen Bruder, wenn es auf der anderen Seite gescheppert hat und das Ding, der Ball flog gegen die Garagenwand, dann war das ein Tor für mich. Da haben wir schon immer Fußball gespielt, aber 1974 ist der FC Bayern erst einmal Europapokalsieger, der Landesmeister geworden, was jetzt Champions League ist. Und das habe ich so ein bisschen mitbekommen. Gut, gucken durfte ich es nicht, aber man hat es mitbekommen, der FC Bayern ist eigentlich eine relativ starke Mannschaft. Und dann fing am 13. Juni 1974, ich weiß es deshalb, weil ich gerade mein Buch hier mitgebracht habe, die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland an. Die ja dann auch für die deutsche Nationalmannschaft sehr erfolgreich geendet hat, indem wir Weltmeister geworden sind. Und ich auch das ein oder andere Spiel gucken durfte. Ich kann mich aber auch noch gut entsinnen, als das Endspiel gewesen ist, war ja damals Deutschland gegen Holland. Da haben wir den Anfang schon geguckt, mein Bruder und ich, aber wir haben das noch gar nicht so realisiert, dass es vielleicht so ein interessantes Spiel ist. Wir sind dann nachher während des Spieles tatsächlich wieder in die Einfahrt gegangen, haben selber Fußball gespielt. Dann haben wir den Schluss so mitbekommen, dass alle am Schreien waren, ja, Deutschland ist Weltmeister. Aber ich habe in der Zeit schon immer angefangen, dann auch so die Presseartikel aus dem Westfälischen Anzeiger auszuschneiden und so zu sammeln. Und da ist ein Buch ist es nicht, es ist so eine Art Sammelalbum geworden, wo ich im Prinzip die Spiele alle drin habe und das gibt's immer noch, das habe ich dir mitgebracht zum Nachgucken.
Wenn du jetzt mal, also wenn du mal aufmachst, einfach mal irgendeine Seite aufschlägst, du hast ja wirklich, du hast es gerade schon kurz gezeigt, du hast ja wirklich alles vernünftig gesammelt, von vorn bis hinten, eigentlich quasi die ganze WM drin. Guckst du da zwischendurch noch rein? Einfach nochmal, wenn du denkst, ach ja, dann sind wir Weltmeister geworden, war meine erste WM, war schön.
Also tatsächlich habe ich nochmal reingeguckt. Also Fußball hat mich seitdem immer gepackt. Und als ich das letzte Mal dieses Buch rausgeholt habe, war wirklich die Sache, als Franz Beckenbauer gestorben ist. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch wegen Kaiser Franz und 74 und das war doch so toll. Und ich habe auch noch einen Artikel, Franz Beckenbauer ist ja dann, das war ja damals eine Riesensensation, als Nationalkapitän zurückgetreten und ist nach Cosmos New York gegangen zum Fußballspielen. Das war ja wirklich, ich weiß gar nicht, was für eine Summe, da würde man heute drüber lachen. Da habe ich es nochmal wieder rausgezogen, weil ich denke, den Artikel suchst du jetzt einfach nochmal. Und ich habe den dann irgendwo für die Radioarbeit nochmal rausgesucht und habe gesagt, ja guck mal hier, den habe ich aber auch noch, den Artikel. Und dann ziehe ich es zwischendurch nochmal raus.
Ja. Ist ja auch eine coole Erinnerung. Ich kann mich erinnern, bei mir war meine erste WM 2014. Für 2010, da war ich 4, das war noch ein bisschen früh. Also 2014, meine erste WM, genauso erfolgreich wie deine erste WM.
Wir sind beide Weltmeister sofort geworden.
Wir sind beide Weltmeister geworden. Ich habe damals auch zu Weihnachten dann so ein Fotobuch bekommen vom WM-Finale. Da sind irgendwie, das hat locker 400 Seiten. Ich glaube, es ist die ganze WM drin und dann hast du halt von vorne bis hinten alle Bilder von der WM 2014. Da muss ich auch mal wieder reingucken jetzt. Also habe ich dann, da guckst du immer so Richtung große Turniere, guckt man dann am Blättermann noch so durch. Aber ich finde auch, diese erste WM, das ist auch immer was Besonderes. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, erste WM, die bleibt immer in Erinnerung wahrscheinlich.
Definitiv. Ich kann dir jetzt auch teilweise immer noch sagen, wie die Spiele waren. Das kriege ich jetzt nicht mehr auf die Kette. Wenn ich jetzt sehe, wie das da in Kanada, USA und Mexiko läuft. Sonst hatte man den Spielplan wirklich im Kopf. Da wusste man, wer da heute gerade spielte. Das kriegst du da gar nicht mit. Ich weiß jetzt natürlich, wann die deutsche Nationalmannschaft spielt. Sind ja jetzt in der Vorrunde auch noch ganz erträgliche Zeiten. Aber an die Sache 1974, das weiß ich noch hundertprozentig. Und ich weiß es auch die Folgejahre noch. Ich weiß, wie wir 1978 gegen Österreich rausgeflogen sind, was das für ein Theater war als Weltmeister. Ich weiß 82, wie es in Spanien gewesen ist, wie Toni Schumacher den Franzosen da mal eben kurz über die Klinge springen lässt. Ich weiß, wie es 1986 in Mexiko gewesen ist, mit der Hand Gottes von Maradona und 1990 dann Weltmeister geworden, ich dann schon zum zweiten Mal. Das war auch so genial. Ja, und dann auch die Jahre, die danach noch gekommen sind. Und also Fußball, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft war immer schon so, dass man sich wirklich daran erinnert, dass man auch immer schon sagt, es so wie jetzt immer heißt, man guckt mit mehreren, man macht so eine Art privates Public Viewing. Das hat es bei uns eigentlich immer schon gegeben. Es gibt immer Spiele, wo ich sage, da habe ich wirklich mit meiner Frau alleine auf dem Sofa gesessen und da haben wir uns das angeguckt. Aber die meisten Sachen, so wie du jetzt sagst, 2014, da haben wir auch mit 20, 25, 26 Leuten bei Bekannten im Wohnzimmer gesessen und haben uns gefreut, als Mario Götze das Tor machte nach Vorarbeit von Schürrle.
Dann war bei mir auch so, also nicht ganz so wie bei dir, dass du wieder rausgegangen bist, weil das war ja total spät. Damals Brasilien war ja auch, ich habe es mal nachgeholt, es hat auch erst um 10 Uhr angefangen, das Spiel.
Ja.
Und ich war ja 8, also das war ja auch für mich eine späte Zeit. Wir waren im Urlaub, das weiß ich noch. Und ich habe irgendwann gesagt zur Verlängerung, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann habe ich irgendwann dann, also die Tür war noch offen, weil ich war noch nicht ganz fertig mit zum Schlafen gehen. Und habe dann unten nur Tom Bartels diesen Schürrle-Ruf rufen hören, irgendwie 110. Minute, was das war. Und dann dachte ich, nee, ich kann jetzt nicht schlafen gehen. Ich war eigentlich viel zu aufgeregt, aber wollte auch irgendwie nicht mehr, ich konnte aber auch die Anspannung unten nicht aushalten. Und dann bin ich wieder runter und gefühlt 2 Minuten später hat Götze dann das 1-0 geschossen. Und dann war ich wieder hellwach und dann bin ich auch, hab ich die ganze Zeit, keine Ahnung, weil ich dann geschlafen habe, aber das war...
Und das sind auch Dinge, die vergisst man nicht.
Also nein, auf gar keinen Fall.
Ich habe bei allen Sachen, auch als hier 2006 das Sommermärchen in Deutschland gewesen, ich habe nie ein Spiel im Stadion gesehen. Also 1974 war ich, wie gesagt, 10, bin gerade kurz danach dann 11 geworden. Da war das gar kein Thema. Da war das auch für meinen Papa, der war auch Fußballspieler und hat gerne gespielt. War das überhaupt kein Thema zu sagen, ja, wir fahren uns jetzt mal irgendwo ein Spiel angucken. Ne? Aber man weiß immer noch ganz genau, ja, das Spiel ist hat in Berlin stattgefunden, weiß nicht, 1-0 gegen Chile, schönes Tor von Paul Breitner. Die Niederlage gegen die damalige DDR war auch so ein Knackpunkt. Und dann waren wir ja in dieser Zwischenrunde und die Spiele weiß ich alle noch, ne? Gegen Jugoslawien damals noch, dann das Spiel gegen Polen, die Wasserschlacht und zwischendurch war noch ein Spiel, das haben die Deutschen dann 4-2 gegen Schweden gewonnen. Das war auch relativ spät. Da weiß ich also auch noch, ich durfte den Anfang noch sehen, so ich glaube sogar wirklich die erste Halbzeit, musste dann ins Bett. Und du musst dir vorstellen, wir haben unsere Wohnung in einem Zweifamilienhaus gehabt und wir haben oben die zweite Etage gehabt und oben waren unsere Schlafräume und auch mein Kinderzimmer. Und unten drunter war das Wohnzimmer und meine Eltern haben auch mit Bekannten geguckt und dann war es auch wirklich so ein Spiel, wir lagen da glaube ich zurück und dann haben die Deutschen das Spiel mit 4-2 gewonnen, was da in dem Wohnzimmer los war. Also ich brauchte nicht heimlich Radio zu hören, ich wusste genau, wie es ungefähr gestanden hat. Und ja, es war schon toll, das ist auch im Kopf so drin, ne? Also
zumindest mal die erste WM. Also bei mir kann ich mich jetzt, ich kann mich jetzt dran erinnern, gut zu 18 und zu 22, da war es immer relativ kurz, die WM. Da war jetzt nicht so, dass ich da groß sagen kann, wie alles gelaufen ist. Aber ich könnte mich jetzt, glaube ich, so detailliert an die Spiele nicht erinnern. Also was ich jetzt noch im Kopf habe, ist, da kann ich dir schon gar nicht sagen, war das das müsste zu 18 gewesen sein, wo Toni Kroos gegen Schweden den Elfmeter reinmacht.
Ja, wo wir uns gerade noch so ein bisschen so die Hoffnung geschossen haben.
Genau, wo sie uns die Hoffnung geschossen haben, dann das Spiel darauf gegen, ich meine, darauf war Japan.
Ja, irgendwie.
Oder ich glaube sogar Südkorea.
Südkorea.
Wo dann Neuer diese zwei Fehler zum Schluss macht und damit alle Hoffnung vorbei war. Oder auch 22, dieses wilde Spiel gegen Spanien. Und das war ja alles Kraut und Rüben.
Also undenkbar, wie das 2018 gelaufen ist, wo du wirklich ja gesagt hast, oh, wir waren ja immer ein Titelverteidiger und dann spielen die da eine Vorrunde, die die Welt noch nicht gesehen hat, weil es ist, die deutsche Mannschaft ist immer über die Vorrunde gekommen und das war schon eine Schmach, die man überhaupt nicht verknusen konnte. Und dann haben sie ja konstant 2022 den gleichen Mist nochmal gemacht, was man sich echt nicht so vorstellen kann. Jetzt sind sie ja anders gestartet und vielleicht geht es ja wieder so ein bisschen in so eine andere Richtung. Aber andererseits, es gibt so viele tolle Spiele, die da gewesen sind. Also 2014, klar, war das Finale, aber
Brasilien.
Es wird dir jeder das 7:1 gegen Brasilien erzählen, weil das haben wir auch mit Bekannten geschaut und wir haben einen dabei gehabt, der hat immer gerne geraucht. Und der war draußen zum Rauchen und kommt wieder und die Deutschland hat wieder zwei Tore geschossen. Also die erste Halbzeit gegen Brasilien, die war sensationell damals.
Ja, kann ich mich noch erinnern, dass ich glaube, wir haben auch eine ganze Familie geguckt mit ein paar Freunden und dann ist meine Mutter irgendwann zum Klo gegangen. Kann wieder sind auch zwei Tore mehr gewesen. Also ja, so irgendwie, ja. Du konntest eigentlich während des Spiels gar nicht aus dem Raum gehen, weil du wusstest, du verpasst eh ein Tor. Ja. Das war, also an das 7:1 kann ich mich wirklich noch erinnern. Das war, glaube ich, noch später als das Finale. Also das war, habe ich auch komplett geguckt, dass ich glaube, so wird man, also ich glaube auch, also natürlich habe ich auch schon bei das Champions League-Finale zum Beispiel geguckt, 2013.
Ja.
Das war so mein erstes richtiges Jahr Bayern gucken. Also 2012 zum Beispiel war ich noch nicht so, aber 2013 war ich dann dabei. Aber dann spätestens ab 2014 der WM eigentlich konnte mich auch nie mehr vom Fußball loskriegen.
Ja, so ähnlich ist es mir das ein paar Jahre zuvor gegangen, ein paar Jahrzehnte zuvor gegangen, als es dann 1974 so der Fall war, weil. Muss dir vorstellen, Bayern hatte den Europapokal der Landesmeister gewonnen, Deutschland war Fußball-Weltmeister. Dann sind die Spieler alle mehr oder weniger in den wohlverdienten Urlaub gegangen und dann ist die Bundesliga angefangen. Und dann habe ich die Bundesliga natürlich ganz anders verfolgt. Und ich, natürlich, Bundesliga sind schon tausende von Spielen danach noch gewesen. Ich weiß aber noch ganz genau, der FC Bayern München, der glorreiche FC Bayern München, musste am ersten Spieltag der Saison 1974-75 nach Kickers-Offenbach. Spricht heute keiner mehr von Kickers Offenbach. War damals, glaube ich, auch der Aufsteiger. Und da verlieren, Leon, ich weiß nicht, ob du es weißt, verlieren die Bayern mit 6:0. Und sind als deutscher Meister, als Landespokalsieger mal eben kurz Tabellenletzter. Und sie haben sich in der Saison da kaum noch von erholt. Die sind nachher in der Saison, glaube ich, 10. oder 8. geworden. So ein Mann wie Udo Lattek, so eine absolute Trainerlegende, hat dann irgendwann in den Sack gehauen und hat gesagt, nee, ich schaffe das nicht mehr mit der Mannschaft. Ein Franz Beckenbauer macht auf einmal Eigentore, die er vorher nie gemacht hat. Also es war eine ganz, ganz schlimme Saison. Aber ich sage dann immer, wenn irgendeiner sagt, ja Ralf, du bist ja so ein erfolgsverwöhnter Fan, da kann man ja leicht zum FC Bayern gehen. Nein, ich erzähle immer wieder, ich bin Bayern-Fan geworden, wo die wirklich diese saumäßige Saison 74-75 gespielt haben. Danach wurde es besser.
Ja, bei mir muss ich jetzt wieder sagen, ich hatte dann jetzt eigentlich gefühlt nur Jahre, wo Bayern Meister geworden ist, aber es lag bei mir auch ehrlich gesagt einfach daran, dass meine ganze Familie schon seit gefühlt Generationen Bayern-Fan ist und dann, wenn du schon aufwächst in einer Familie, wo alle Bayern-Fans sind rund um dich herum, dann kann es ja auch nicht was anderes werden.
Bei uns war das ein bisschen anders. Mein Papa war Schalke-Fan und mein Bruder ist Dortmund-Fan und ich bin Bayern-Fan und mein Vater hat immer gesagt, also mit der Erziehung ist ja einiges verkehrt gegangen und ich mache das immer noch ganz gerne, dass ich mit meinem Bruder, der ist Dortmund-Fan durch und durch, der organisiert dann auch immer Karten, wenn Bayern dann in Dortmund spielt, nimmt er mich auch immer mit und ich muss dann auch immer über die Süd auf die Tribüne, er sagt, guck dir das an, aber zieh dir um Gottes Willen nichts Rotes an, ich sage mir, ich ziehe mir aber nichts Schwarz-Gelbes an, ich ziehe mir mal Schwarzes an, das ist auch in Ordnung, aber wie du schon sagst, meistens kommt es ja über die Eltern. Ne? Und das erzählen die Dortmunder ja auch immer. Danke, Papa, dass du mich mitgenommen hast. Und das sind ja so diese Sprüche, die auf den T-Shirts stehen. Ne?
Ja, lass uns mal vielleicht auf die WM in diesem Jahr so ein bisschen gucken. Also du hast schon gesagt, 7:1 vor ja, mittlerweile dann fast 12 Jahren ungefähr, also wahrscheinlich noch nicht ganz, ohne jetzt genau im
Kopf. So ein Kick, da hat Miro Klose einige Tore gemacht und war dann nachher, glaube ich, auch sogar WM-Torschützenkönig. Das ist schon so ein Dosenöffner. Und wir haben ja nun auch einige Spiele jetzt in den letzten Tagen erlebt, wo du sagst, boah, ne? Also ich sag mal, Spanien spielt mal eben 0-0 gegen Kap Verde. Und also das sind alles so Sachen, wo du sagst, was denn da jetzt passiert? Und jeder wird dir jetzt sagen, okay, du musst sie jetzt mal knacken. Ich glaube, Bastian Schweinsteiger hat gestern nochmal in so einem Kommentar gesagt, das ist so ein bisschen so wie DFB-Pokal, wenn Bundesligist, also eine wohlverdiente Mannschaft gegen Amateur spielt. Und du musst sie erstmal knacken. Die laufen um ihr Leben und die können auch 30-1 Ecken gegen sich haben, aber trotzdem machen die das Tor, beziehungsweise machen das Tor nicht und es bleibt beim Unentschieden.
Ja, und ich finde, das hat man, also alle haben mal gesagt, ach ja, Kürassau musste schlagen, musste auch hochschlagen. Ja, theoretisch schon. Aber es musste halt auch erstmal, das haben wir natürlich mit Bravour gemacht.
Ja, ja.
Kurz 5 Minuten gewackelt, dann das Gegentor bekommen, aber im Großen und Ganzen waren das ja super runtergespielt, aber dann sieht man eben so Nationen wie Spanien. Cap Verde ist jetzt ungefähr auf dem Niveau von Curaçao.
Die haben sogar noch ein paar, Einwohner mehr. Also ich habe immer sagen, Curaçao hat die Einwohnerzahl von Paderborn. Und Cap Verde
160.000, glaube ich,
hat und Cap Verde haben so 300.000 oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber du weißt ja gar nicht, was sich da erwartet. Das ist eine absolute Wundertüte. Und bei Curaçao, wenn die einen holländischen Trainer haben, der, glaube Dick Advocaat ist es ja gewesen, der weiß ja auch, wie man Fußball trainiert. Und gut, da sind ja auch Spieler dabei, die auch irgendwo ihr Geld verdienen. Und die können ja auch Fußball spielen. Ne? Klar, 3 Euro ins Phrasenschwein, das ist wirklich so. Aber ich muss immer sagen, das ist gut angefangen mit dem Spiel, mit dem 1-0, dann kam ja das 1-1 und dann hat uns in Anführungsstrichen ja auch so ein bisschen so die Trinkpause in den Karten gespielt. Ist ja dann noch eine tolle Gelegenheit, dass ein Trainer nochmal umstellen kann und wir haben es auch mit ein paar Bekannten geguckt und ich habe dann gesagt, zur Halbzeit steht das 3-1 für Deutschland und das ist ja tatsächlich so gekommen. Und dass sie dann nachher nochmal 4 Tore macht, das hätte ich nicht unbedingt gedacht, muss ich sagen.
Was sagst du denn zur Trinkpause? Das hast du gerade schon angesprochen, das ist ja so ein bisschen heiß diskutiert worden die letzten Tage. Auf der einen Seite, die einen sagen, ja, bei den Temperaturen, jetzt kann man durchaus drüber reden, gestern das Spiel, wir hatten nach Ägypten gegen Belgien, da war es ja tatsächlich so warm.
Da ist das absolut gerechtfertigt, aber ich sag mal, das Spiel, was wir als erstes hatten, ist in einer geschlossenen, klimatisierten Halle hat das stattgefunden.
Ich glaube, da waren 18 Grad drin im Stadion.
Ist wahrscheinlich ein Tee gereicht worden, damit die nicht frieren, aber andererseits, ich finde das absolut beknackt. Auch dieses ganze Regelwerk, was so drumherum ist, so nach dem Motto, du musst nach so und so vielen Sekunden den Einwurf ausgeführt haben und. Aber hast du mal drauf geachtet, die kriegen es nicht gebacken, bei der Trinkpause die Uhr anzuhalten. Das Ding läuft weiter.
Ne? Das habe ich mir auch gefragt.
Warum halten die dann nicht einfach die Uhr an? Das ist ja nun wirklich absehbar. So nach dem Motto, jetzt pfeift er wieder an. Nee, die lassen sie durchlaufen. Da gibt es pauschal am Ende 3 Minuten für die Trinkpause drauf. Und da hat das, was du noch im Spiel so ein bisschen vertändelst. Also das weiß ich nicht. Die reglementieren sich da so ein bisschen kaputt. Also es ist, mal ganz ehrlich, es ist... Auch wenn Deutschland da jetzt so gut gespielt hat zum Anfang, das ist ja immer noch nicht meine WM.
Da wollte ich jetzt ein bisschen drauf hinaus. Also ich habe ja jetzt gehört, dass viele gesagt haben, ja, auf der einen Seite ist es in manchen Spielen sinnvoll, aber am Ende ist es wahrscheinlich, dadurch, dass man sagt, wir machen das generell, im Großteil Werbemacherei.
Ja,
also Geld verdienen für die FIFA und für die ganzen Unternehmen. Zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt bei Magenta TV geguckt, die machen konsequent immer Werbung in den Trinkpausen. Wahrscheinlich ist es von der FIFA auch einfach so vorgesehen und die Öffentlich-Rechtlichen dürfen es einfach regeltechnisch nicht machen. Aber das, also jetzt in dem Fall hat es Deutschland geholfen, weil sie da ein bisschen umstellen konnten. Natürlich hat Julian Nagelsmann ja nachher auch gesagt, dass sie eine kleine Anpassung gemacht haben, danach wurde es besser. Aber das kann ja auch genauso gut in die andere Richtung gehen für eine Mannschaft.
Einmal das, wenn du so wirklich in so einem Flow bist, wenn es gerade wirklich läuft und du wirst dann da rausgerissen. Letztendlich ist es ja für jede Mannschaft ein Vor- oder ein Nachteil. Ich sag mal, du kannst als Trainer da natürlich ganz anders reagieren. Ich sag mal, der Dick Advocaat hat mit Sicherheit auch gesagt, lass uns so weiterspielen und wir machen weiter zu und vielleicht halten wir das 1-1 oder so. Das Recht haben ja beide, aber ich weiß nicht, unser Oma hätte immer gesagt, tut das Not, dass da jetzt so eine Pause ist und wenn ich mir das so alles angucke, da kommt ja eins zum anderen, dass man immer so gesagt hat, ja, vor 4 Jahren in Katar, das war auch nicht unbedingt so unsere Weltmeisterschaft, da ist auch schon so viel verquer gelaufen, wenn schon eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht im Sommer stattfindet, sondern im Winter, da mussten wir uns ja auch daran gewöhnen. Das war ja schon Irrsinn, aber das, was da jetzt läuft, ist ja auch mit diesem Spielplan und also.
Lass uns da mal ein bisschen reingehen, weil ich finde das echt spannend, weil ich persönlich auch, ich gucke die Spiele jetzt, ich bin einfach dafür zu sehr fußballverrückt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und denke, boah, geil, endlich wieder WM, sondern mehr denke, ja, schön viel Fußball gucken, anstatt Sommerpause kann ich weiterhin Fußball gucken, darüber freue ich mich, ja. Aber so diese WM-Stimmung, ich meine, so ein bisschen ist sie jetzt dadurch das gute erste Spiel der deutschen Mannschaft, aber so richtig dieses, boah, ich freue mich auch richtig auf WM, rundrum alles, das war so eigentlich bis zum Deutschlandspiel nicht so da, sondern war es mehr so ein, ach ja, cool, ich kann Fußball gucken und ja. Das war bei mir jetzt auch, also ich bin da auch ehrlich, ich gucke auch wirklich, ich bleibe nicht nachts für die Spiele teilweise ja, wach.
Aber wenn es läuft, guckst du.
Genau, so ja, ist es. Also ja. Wenn es läuft, ich habe Zeit, dann gucke ich die Spiele. Ja. Zum Beispiel auch. Jetzt auch von Samstag auf Sonntag, das Spiel Brasilien-Marokko war um 0. Mhm. Da habe ich gesagt, das interessiert mich einfach vom, ist ein gutes Spiel, bleibe ich auch noch wach bis halt 2 Uhr. Ja. Also habe das Spiel auch noch geguckt. Also so eben, wo ich halt kann, gucke ich es auch. Aber nichtsdestotrotz, ich würde jetzt nicht mich um 6 Uhr morgens da hinsetzen oder um 4 Uhr nachts. Also ich habe auch gestern für mich gesagt, also wenn Deutschland jetzt in der Gruppenphase um 4 Uhr nachts spielen würde, dann spielen sie halt um 4 Uhr nachts, dann gucke ich das auch nachts um 4 Uhr nicht. Mhm. Wenn es jetzt das Halbfinale wäre, würde ich vielleicht auch mir, sofern das nicht jetzt mitten unter der Woche ist, einen Wecker stellen. Aber von den Zeiten her haben wir es jetzt gut, haben wir jetzt auch Glück.
Ja.
Aber wenn ich mir andere Nationen angucke, Österreich zum Beispiel, die spielen morgen früh um 6.
Oder wenn du wirklich darauf angewiesen bist, ich meine, hängt ja nun auch davon ab, wie viel Geld man in die Hand nimmt, wenn du wirklich darauf angewiesen bist, die Spiele im Free-TV zu gucken. Ich glaube, die WM hat jetzt, glaube ich, 102 oder 104 Spiele. 60 davon dürfen ARD und ZDF oder die anderen, also die kannst du im Free-TV gucken. Jetzt, wo wir hier heute sprechen, heute Abend spielt Frankreich das erste Mal. Das wird nirgendwo gezeigt, wenn du nicht gerade Magenta oder, oder Sky oder wie sie alle heißen hast, dann kriegst du das nicht mit. Also ich habe heute Morgen, also weil ich den Spielplan nicht im Kopf habe, ich habe heute Morgen durch die Zeitung geblättert. Ich denke, guck mal eben, was läuft heute Abend im Fernsehen. Ich denke, das ist kein Fußball. Und dann gucke ich in den Spielplan, die dürfen gar nicht zeigen, die Freien. Und also da geht viel verloren, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich sag mal, und wenn es dann nur darum geht, Geld zu verdienen, gut, wir haben diese Bubble alle selber mit Fett gemacht, weil wir immer sagen, oh, dann muss ja halt das an Gehalt kriegen und der eine braucht dies, der andere braucht das. Und ich habe immer gedacht, irgendwann platzt diese Blase, spätestens zu Corona, wo die ohne Zuschauer spielen mussten in den Stadien. Aber im Gegenteil, die ist ja noch größer geworden. Ich sag mal, das ist ja noch alles noch bekloppter geworden. Ich sag mal, und wenn, oder ich sag dir auch, wenn da so ein FIFA-Chef ist wie der Sepp Blatter, da habe ich immer gedacht, es kann doch nicht schlimmer werden. Und es wurde schlimmer. Dann kommt so ein Infantino, der ist ja noch bekloppter. Und ich weiß jetzt echt noch nicht, ob das Ende der Fahnenstange ist, so wie es jetzt da gerade im Moment so läuft. Ich freue mich, ich gucke gerne die Spiele. Und ich gucke mir das auch gerne an, wenn da die Kleinen den Großen versuchen, so ein Bein zu stellen. Also jetzt gestern auch hier Belgien geguckt gegen Ägypten. War auch ein super Spiel, war auch total spannend. Ja. Gucke ich mir auch gerne an. Und das gucken wir auch, da guckt auch meine Frau mit. Die ist ein absoluter Krimi-Fan, aber dann guckt die auch Fußball. Kann ja auch mal ein Krimi werden.
So wie dann gestern zum Beispiel, weil ja, da war ja lange noch offen, top. wer dann gewinnt. Aber trotzdem, ich habe auch leider die Angst, aber ich glaube schon, dass es eher schlimmer wird. Ich glaube, dass es langfristig darauf hinauslaufen wird, dass selbst die WM- und EM-Spiele nicht mehr im Free-TV gezeigt werden. Ja. Dass wir langfristig alle solche Spiele dann irgendwie bei Magenta oder wo auch immer laufen, wie es jetzt in diesem Jahr ist, dass einfach alle Spiele bei Magenta laufen und die eben, ich glaube, 44 Spiele exklusiv haben.
Ja.
Wie gesagt, das ist jetzt dann für die Leute egal, wenn das jetzt ein Spiel nachts um 4 ist, Usbekistan gegen den Kongo oder was auch immer, da sagt in Deutschland ja keiner, ach Mist, das hätte ich jetzt gerne geguckt, aber so ein Spiel, wie du sagst, Frankreich-Senegal, das wäre lang, das ist ein gutes Spiel. Das ist für Gruppenphase jetzt bei so einer großen WM einfach eins der besten Spiele. Wenn man das dann nicht jeder gucken kann, dann ist das schon schade, weil auch gerade durch sowas kommt ja auch ein bisschen WM-Stimmung auf. Wenn du so Spiele gucken kannst und dann sagst, boah, das sind Nationen, die habe ich gar nicht so auf dem Schirm vielleicht, wie Kap Verde gestern oder so.
Ja, stark.
Und dann kannst du es nicht so gucken, weil es eben nicht überall empfangbar ist. Das ist schon schade.
Ja, ich war gut, mittlerweile kannst du über einen Ticker erfahren. Ich sag mal, wenn du diesen Kicker-Ticker hast oder was, du kriegst ja auch alles mit. Aber irgendwie dieses Gefühl ist flöten. Ich meine, ja, gut, wenn man eine WM immer größer macht und immer mehr Mannschaften einlädt und du dann nachher immer noch 60 Spieler hast, ist es ja auch immer noch in Ordnung. Aber es fängt so ein bisschen auch an, so jetzt bei der Qualität zu hapern. Da will ich keine Nation oder auch keine Mannschaft irgendwie schlechter sehen oder so, weil die haben alle ihre Fans, die wollen das alle am liebsten sehen. Aber dass da solche Sachen dann rauskatapultiert werden, dann, oh, das ist ja nun wirklich. Aber die wissen ganz genau, wie sie Leute kriegen können.
Ich finde aber andersrum überraschend, dass wir abgesehen vom Deutschlandspiel noch gar keine so ganz hohen Siege hatten, weil ich dachte, ja gut, im Normalfall schießt Spanien Kap Verde ja auch ab. Neuseeland holt einen Punkt jetzt. Ja, es war
gegen Iran.
War nur Iran, aber auch da. Neuseeland ist ja auch ein total kleines. Also sind eigentlich so Spiele, wo du denkst, ja, da kriegen wir doch auf jeden Fall mal ein paar Spiele, wo es durchaus hoch ausgeht. Ja. Jetzt vielleicht nicht 7-1, aber 4-5-0.
Also wir haben jetzt im Prinzip die USA gehabt mit ihrem 4-1 zum Auftakt. Und ich glaube, die Schweden haben 5-1 gegen Tunesien gewonnen.
Die sogar ihren Trainer da rausgeschmissen
haben, die Tunesen. Ja, der musste dann schon gehen. Ja, und Deutschland damit 7-1. Ne? Und mal gucken. Also heute kriegen wir nicht viel mit, wenn man nicht gerade irgendwo eine Möglichkeit hat, das irgendwo zu gucken oder es irgendwo nachzulesen. Und ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wirklich der ein oder andere noch in der Gegend sitzt und sagt, ja, jetzt in Portugal müsste noch spielen, ja gut, dann wann spielen die Italiener? Ich sag mal, und die sind ja nicht dabei. Das ist auch so ein Ding, was man sich überhaupt nicht irgendwie so vorstellen konnte.
Das sind Nationen dabei wie Curaçao und Kap Verde, aber Italien ist zu Hause.
Das zeigt ja auch, dass der europäische Fußball sehr stark ist. Ne? Ich sag mal, und ich drücke auch so ein bisschen hier Bosnien-Herzegowina die Daumen, weil die haben die Italiener rausgekegelt und das musst du erstmal schaffen. Ne? Und das finde ich total toll. Und von daher, toi, 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 nach den zwei WMs, wie Deutschland die gespielt hat, dass sie sich ja überhaupt qualifiziert haben. Es kann dir durchaus passieren in Europa, dass du wirklich in so ein Playoff musst und dann bist du raus. Ne?
Das ist ein Spiel, das ist knallhart.
Ja, ja.
Das hast du jetzt bei Polen auch gesehen. Ich meine, ja, die haben Anführungsstrichen noch stärkeren Gegner gehabt als Italien eigentlich, aber diese Playoff-Spiele sind knallhart und das ist, ich meine, an sich ist es ja auch nur fair. Also ich meine, Curaçao hatte jetzt dieses Mal Glück, dass Mexiko, Kanada und USA schon automatisch qualifiziert waren. Die werden auch bei einer 48er WM in 4 Jahren jetzt nicht zwingend qualifizieren, weil einfach dann der Qualifier schwieriger wird. Nichtsdestotrotz aber kannst du ja auch nicht sagen, ja gut, aber dann kommen noch 10 Nationen mehr aus Europa mit, weil die theoretisch einfach besser sind und dafür spielen wir jetzt gar keinen Qualifier in Nordamerika, ja, weil die 3 besten Nationen sind einfach schon qualifiziert, kannst du auch nicht machen. Und somit ist es eben einfach in Europa schwieriger, sich zu qualifizieren. Und dann muss man trotzdem als Italien eben das schaffen. Ja. Ganz einfach.
Und viele sagen ja dann auch, rein qualitativ, jetzt nichts gegen die Afrikaner oder die Südamerikaner, also sagen ja viele, die Europameisterschaft ist qualitativ höher anzusiedeln und schwieriger zu gewinnen. Wenn du jetzt irgendwo laut Spielplan einigermaßen einen guten Weg hast Richtung Finale, kannst du ja auch mal Glück haben, dass du vielleicht einen angeblich Schwächeren dann dabei hast. Das passiert dir so in Europa nicht. Ne? Das muss man tatsächlich so sehen. Andererseits, wir haben ja in Europa auch unsere absoluten Überraschungen. Ne? Wenn du siehst hier Färöerinseln, dass die überhaupt so erfolgreich sind. Oder Luxemburg, die haben eine super Quali gespielt. Dieses kleine Land, das ist sensationell.
Ich finde, wenn du jetzt nochmal Italien als Beispiel nochmal nehmen kurz, die haben seitdem 2006 sind sie Weltmeister geworden und seitdem haben die nicht ein einziges WM-Turnier mehr, sind nicht weitergekommen als in der Gruppenphase. Hm. 2010 nicht Gruppenphase überstanden, dann 2014 meine ich, sind sie da, entweder waren sie da auch schon nicht mehr dabei oder sind auch noch in der Gruppenphase rausgeflogen, aber 18, 22 und jetzt 26 haben sie auch, sind wir entweder gar nicht dabei gewesen oder die Gruppenphase nicht überstanden. Mhm. Die haben jetzt seit dem WM-Finale 2006 kein einziges K.O.-Spiel mehr gespielt bei der Weltmeisterschaft.
Sie sind aber geringfügig erfolgreicher als die Holländer. Die haben ja nun so eine ähnliche WM-Geschichte gehabt. Ne? Also ich sag mal, das ist schon spannend, aber wir brauchen die Nase gar nicht so hoch zu nehmen. Ich sag mal, wirklich die letzten beiden WM-Turniere überhaupt nicht. Ich
sag, nein, gar nicht.
Und das hat
kann auch nur so besser nicht gegeben.
Und ich habe jetzt mal irgendwo so eine Statistik gesehen, da war so eine Animation, ich glaube bei Facebook haben die das durchlaufen lassen, haben die dann alle Spiele genommen, die bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gespielt worden sind und haben also dafür Punkte gegeben. Da ist die erfolgreichste Mannschaft, na, wer ist es? Brasilien?
Wahrscheinlich, ja. Macht ja auch Sinn, meisten Weltmeistertitel und so.
Ich glaube, mit den Siegen haben die das gemacht. Die haben 2 Siege mehr als Deutschland. Mhm. Da kommt Deutschland schon. Weil wir ja wirklich, ich sag mal, seit 74 immer über die Vorrunde rausgekommen sind. Damals, als die erste WM war in den USA 1998, da haben wir uns ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Nee, 98 war es gar nicht, 94. Mhm. Da war es auch katastrophal. Da haben wir schon gesagt, oh, wir sind ja im Achtelfinale ausgeschieden. Ja, jetzt wären wir froh, wenn wir das erreichen. Weil wenn wir jetzt erstmal weiterkommen, müssen wir erstmal 16. Finale spielen. Da sind noch
da 2. Da weißt du noch gar nicht, wer da gegen die spielt, richtig, weil du da einen von den ganzen Gruppendritten kriegst.
Ja, und da, wie gesagt, da sind ja nun wirklich auch dadurch, dass die Großen ja im Moment auch am Schwächeln sind, kann es ja auch durchaus sein, dass du vielleicht irgendeinen Großen in schon Spanien im 16. Finale kriegst. Ja,
ne? Wer weiß, wie die weitermachen.
Ja, und dann hast du immer noch 32 Mannschaften im Turnier und dann sind wir erst da angekommen, wo wir die Jahre vorher waren, dass dann ein Achtelfinale gespielt wird. Also
ist und schon, da könnten wir Frankreich treffen.
Ja, das ist, aber gut. Ja. Ich hole nochmal 3 Euro raus fürs Phasenschwein. Wenn du Weltmeister werden willst, musst du alle schlagen.
Finde ich fast schon ein gutes Schlusswort. Ich finde mal, vielleicht lass uns jetzt noch ganz kurz drauf gucken, was wir denn noch uns erhoffen und was wir vielleicht auch erwarten von der deutschen Mannschaft oder generell von dieser WM. Vielleicht willst du mal sagen, was meinst du aus deiner Sicht, wer wird Weltmeister und wie weit kommt Deutschland?
Also wer wird Weltmeister? Ich tippe mal auf die Franzosen. Wenn ich alleine so sehe, wen die so alle im Kader haben und jetzt schließt sich der Kreis wieder, wir kommen wieder auf den FC Bayern, wenn ich sehe, wie so ein Olise spielt, den ich vor der Saison beim FC Bayern überhaupt nicht kannte und der spielt einen sensationellen Fußball. Und klar, die Franzosen haben in der Vorbereitung, glaube ich, 2-1 gegen Elfenbeinküste verloren. Aber die werden da jetzt ganz anders spielen. Obwohl wir ja noch gar nicht wissen, wie sie jetzt so spielen werden. Mhm. Aber ich glaube, die sind groß. Mhm. Und die Spanier finde ich auch immer noch groß. Aber uns sehe ich da eher so unter den ersten 4, unter den ersten 5. Also ich glaube, wenn wir nach den 2 Turnieren, ja, bis ins Viertelfinale kommen, Halbfinale sprechen wir gar nicht von, dann wäre das schon top. Alleine, wenn du schon, wie du gerade gesagt hast, auf wen du treffen könntest.
Na, lass mal das jetzt mal ganz außen vor. Ja. Ich habe tatsächlich vor der WM noch gesagt, ich glaube, dass Spanien Weltmeister wird und habe nicht jetzt erst seit dem Spiel gestern, sondern ich saß, ich glaube, 2 Tage vor der WM da und habe überlegt, soll ich beim Tippspiel das nochmal ändern? Und ich habe für mich, ich habe diesen WM-Spielplan so durchgetippt und dachte, ja, sag mal, ich dachte einfach, komm, wir werden Weltmeister. Nicht realistisch, sondern mehr so aus der Hoffnung raus. Und habe dann getippt, okay, wir müssten alle schlagen und so. Und habe dann im Tippspiel, also da musste dann ja Halbfinale und Finale tippen und meine Halbfinalmannschaften habe ich dann eben auch Deutschland getippt. So, und das heißt ja, rein von der Rechnung her würden wir Frankreich im Achtelfinale schlagen und dann würden wir theoretisch im Finale gegen Spanien spielen können. Beziehungsweise im Halbfinale, glaube ich, gegen Spanien. Und dann ist auch egal. Fakt ist, ich dachte dann, okay, wir werden aber dann, ich wollte da nicht auch auf Weltmeister Deutschland tippen, weil ich irgendwie dachte, das wird nicht passieren und im Zweifel könnten die Punkte ja wichtig werden. Und dann habe ich überlegt, okay, dann laut meiner Rechnung kann es nur Spanien werden. Ich will aber jetzt nicht jemanden als Weltmeister tippen, den ich nicht im Halbfinale hatte mit Frankreich. Hab dann erst gesagt, okay, Spanien macht's, hab dann aber vorher nochmal überlegt, okay, wie hat Spanien so gespielt die letzten Spiele, wie sind die Spieler so in Form und so, und da muss man ja schon sagen, diese Mannschaft, die jetzt vor 2 Jahren Europameister geworden ist, in dieser Form ist diese Mannschaft nicht mehr, die in der Spanien ist, und dann habe ich gesagt, eigentlich ist Frankreich besser, aber du kannst nicht Frankreich als Weltmeister nehmen, wenn du sie nicht ins Halbfinale getippt hast.
Ja.
Jetzt bin ich bei Spanien geblieben. Ich bleibe auch dabei und sage, vielleicht kann man auch einfach dann sagen, okay, vor 4 Jahren, Argentinien hat auch das Eröffnungsspiel aus ihrer Sicht gegen Saudi-Arabien damals verloren, sind trotzdem Weltmeister geworden. Ich glaube, wir müssen dieses 0-0 gegen Cap Verde jetzt nicht höher einordnen, als es ist. Nein,
definitiv nicht. Aber wir haben ja auch noch nichts von Argentinien gesehen bis jetzt. Portugal haben wir auch noch nichts von gesehen. Die wir jetzt gesehen haben, können wir uns ein Urteil darüber erlauben. Belgien fand ich immer mal richtig gut, aber die sind einfach zu alt.
Ja.
Also die haben ihre, wie heißt es immer so schön, ihre goldene Zeit. Die goldene Generation, die ist jetzt wirklich in die Jahre gekommen. Da wird auch nicht mehr so viel kommen, aber ich glaube, die Franzosen sind echt gut im Saft.
Ich würde eigentlich, also ich gehe jetzt auch hier mit Frankreich, weil ich einfach glaube, dass, ich habe es wie gesagt damals schon gedacht, eigentlich hätte ich es ändern müssen. Hab mich dann geweigert, Deutschland auch aus dem Halbfinale rauszunehmen, weil ich irgendwie diese Hoffnung dann doch zu sehr drin hatte. Deshalb sage ich, Frankreich wird trotzdem Weltmeister werden. Natürlich hoffe ich auf Deutschland, aber ich denke, da sind wir natürlich logischerweise beide gleich eingestellt und hoffen auf Deutschland. Ja. Wenn wir Frankreich im Achtelfinale schlagen, dann ist alles möglich. Vielleicht einigen wir uns darauf.
Ja, das wäre schon top. Aber vielleicht kommen die auch gar nicht. Vielleicht
werden die Gruppen Zweiter.
Vielleicht und dann, lassen die auch noch federn. Also, genau. Also so wie das da teilweise läuft, ne, warten wir es einfach mal ab.
Genau, ich bin auch mal optimistisch, sage jetzt ohne diesen Turnierbaum durchzutippen. Wenn wir ins Halbfinale kommen, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Wenn es Viertelfinale wird, dann können wir auch alle sehr, sehr glücklich sein. Ich habe aber das Gefühl, es geht mit dieser Mannschaft wieder bergauf. Es ist nicht dieser Rumpelfußball, den wir die letzten 8 Jahre gesehen haben. Ja. Ja, wie gesagt, man darf das Ergebnis gegen Curaçao auch jetzt nicht überbewerten. Aber ich glaube, dass es einfach auch wieder eine Mannschaft ist. Es ist sicherlich nicht von den Namen her die beste. Aber ich habe das Gefühl, die verstehen sich gut und da kann was zusammenwachsen.
Die sind jung. Wenn ich hier so den Braun mir anschaue, oder so, die sind wirklich, da musst du erstmal zweimal dran überlegen, ja, wer ist das denn jetzt? Aber damit wir Alten uns auch immer noch ein Gesicht bewahren können, wird ja so ein Manuel Neuer mitgenommen. Damit wir wissen, ach ja, guck mal, den kenne ich ja auch noch.
Übrigens, der Torwart von Kap Verde ist genauso 40 Jahre alt, habe ich gesehen.
Und hat ein super Spiel gemacht.
Ich wollte gerade sagen.
Der war Man of the Match.
Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Vielleicht ist so wir reden schon wieder viel zu lange, aber um das jetzt auch nochmal kurz unterzubringen, um den mal noch zu würdigen. Der hat vor dem Spiel 50.000 Follower auf Instagram gehabt. Jetzt habe ich irgendwie eben vor 3-4 Stunden mal geguckt, der hat jetzt fast 8 Millionen Follower auf Instagram.
Boah.
Seit dem Spiel gestern Abend, also keine 24 Stunden rum. Und es geht los von 50.000 auf weit in die Millionen. Also
unglaublich.
Die Reporterin, habe ich ein Video gesehen, die stand gestern da und hat immer so aktualisiert und halt innerhalb von Minuten, also von jedem Aktualisieren kamen tausende neue dazu und hat sie ihn gefragt, sag mal, hast du für eine Idee, wie viele Follower? Also ich hatte 50.000 vorher, keine Ahnung, wie viel ich hatte. Und dann hat sie aktualisiert, ha, jetzt gerade hast du so viel und nochmal und dann, ach, jetzt ist es 1,1 Millionen und nochmal, oh, jetzt sind es schon 1,2. Und der kam auch gar nicht klar mit, aber was das für Reichweite denn auch einfach kriegst, wenn du ein so ein gutes Spiel machst. Der spielt zweite portugiesische Liga. Also wirklich überhaupt, ich glaube, den kannte niemand vorher.
Aber das sind die kleinen Geschichten, wo du wirklich sagen kannst, da kann sich jeder auch noch seine Geschichte selber schreiben und auch seinen Erfolg dann weiter ausbauen. Weil da muss das nicht unbedingt ein Messi oder Ronaldo oder wie sie alle heißen sein, sondern das sind die schönen Geschichten. Und das ist Fußball-Weltmeisterschaft und nicht das, was Infantino mit seinem Kumpel Trump da irgendwo so erfindet und sich da gegenseitig irgendwelche Pokale zuschustert. Also wir sind gespannt. Und wie lange haben wir jetzt gesprochen? Eine Halbzeit lang?
Na, nicht ganz. Wir sind jetzt gleich bei 36 Minuten. Aber
und wir hatten keine Trinkpause.
Ja, das geht gar nicht. Wir hätten eigentlich nach 22, 23 Minuten eine Pause machen müssen.
Unglaublich.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Ich fand es sehr schön. War mal eine ganz andere Generation auf dem Sofa-Folge, aber nicht weniger interessant als sonst. Wir haben ein bisschen fachgesimpelt, glaube ich. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und könnt ein bisschen euch mit hineinversetzen. Und es war nicht zu sehr nerdig hier. Nö. Aber ich glaube,
aber es war brandaktuell. Das können wir auf jeden Fall festhalten.
Eben. Und ich finde deswegen, lohnt sich auf jeden Fall, hier reinzuhören, diese Folge. Schön, wenn ihr bis zum Ende gehört habt. Und ich kann euch sagen, die nächste Generation auf dem Sofa-Folge, die nächste, ich sag mal, reguläre Folge, die ist auch schon in Planung, also da braucht ihr gar nicht mehr lange drauf warten. Und ihr wisst ja alle Folgen. Generation auf dem Sofa könnt ihr überall dahin, wo es Podcasts gibt und auf radio12.com.
Das war Generationen auf dem Sofa. Jeden Monat neu auf radio12.com und überall, wo es Podcasts gibt. Generationen auf dem Sofa.